Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Dorothee Holz herzlich willkommen. Ein Ende mit Schrecken für die Gläubiger von Galeria Karstadt Kaufhof. Sie mussten auf hunderte Millionen Euro verzichten, haben dem Sanierungsplan aber zugestimmt. Aufatmen bei Beschäftigten und auch in vielen deutschen Städten. Allerdings werden 16 von 92 Warenhäusern geschlossen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat gestern Schockwellen durchs Land gesandt. Explosionsartig sei die Zahl der Pflegebedürftigen gestiegen. Mit dieser Einschätzung sorgte er, gelinde gesagt, für Irritationen. Was ist dran? Wie steht es um die Pflege in Deutschland? Darüber sprechen wir gleich. Und wir blicken ins Saarland, wo heute der erste Wasserstoffkongress stattfand. Wasserstoff wichtig für die Transformation, vor allem bei grünem Stahl. Showdown für Galeria Karstadt Kaufhof. Heute stand sehr viel auf dem Spiel. Zerschlagung oder Sanierung. Die Gläubiger, Vermieter, Lieferanten, Handwerker, aber auch die Bundesagentur für Arbeit haben für die Sanierung gestimmt, müssen dafür aber auf einen Großteil ihrer millionenschweren Forderungen verzichten. Die Alternative wäre allerdings noch schlimmer gewesen, auch für die Beschäftigten und die deutschen Innenstädte. Ein deutsch-amerikanisches Konsortium will 76 der 92 Warenhäuser übernehmen. Denise Friese aus Essen.
Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof ist erneut gerettet. Die Gläubiger haben auf den Großteil ihrer Geldforderungen verzichtet und dem Sanierungsplan zugestimmt, sagte der Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus nach der Sitzung.
Ich bin sehr erleichtert. Ich freue mich sehr für die Belegschaft von Galeria. Ich freue mich auch für die Gläubiger, die natürlich nur eine kleine Quote bekommen, aber sie bekommen eine Quote. Und das ist, glaube ich, gut für die Innenstädte, an erster Stelle gut für die Belegschaft, dass Galeria jetzt eine Zukunft hat.
Dafür verzichten der Staat, Vermieter und Lieferanten auf insgesamt rund 800 Millionen Euro, fügte er hinzu. Die Sanierung sieht auch vor, dass 16 Filialen geschlossen werden und 1.400 Beschäftigte bei Galeria ihren Arbeitsplatz verlieren. Die Kündigungen seien bereits rausgegangen, sagte Denkhaus. Von den 16 Schließungsfilialen könnten es einige doch noch schaffen, kündigte er außerdem an. Dabei käme es noch auf die Angebote von Vermietern der Warenhäuser an. Zum Beispiel Ines Tistroth, der die Immobilie in Wesel gehört, hofft noch auf eine Wende. Denn sie war mit der Miete eigentlich so weit runtergegangen wie gefordert.
Ja, die Situation ist ganz schwierig. Offiziell soll die Filiale geschlossen werden. Inoffiziell gibt es möglicherweise doch noch Hoffnung. Nur wissen tun wir nichts. Aber nach wie vor ist alles ungeklärt.
Auf der Gläubigerversammlung sei dazu nichts gesagt worden. Die Entscheidungen, ob es doch einzelne Filialen schaffen, soll es laut Denkhaus dann in der kommenden Woche geben. Mitarbeiter, die in der Sitzung waren, berichten auch, dass er ihnen wieder mehr Geld versprochen habe, denn sie verzichten seit Jahren auf große Anteile ihrer Gehälter. So richtig eindeutige Zusagen gab es aber noch nicht, sagt Geoffrey Kalweit, Betriebsrat aus Dortmund.
Dass an den Gehältern was gemacht werden muss, hat er im Prinzip, habe ich das so verstanden, gesagt. Nicht ganz klar formuliert, aber das wird hoffentlich in den nächsten Tagen mal zu Gesprächen kommen.
Aus Solidarität mit denen, die gehen müssen, waren Kollegen nach Essen gekommen, die ihren Job behalten, aber sauer sind, weil es innerhalb weniger Jahre die dritte Insolvenz ist. Sie machen das Management dafür verantwortlich. Andrea Griesal, die Betriebsratschefin bei Galeria in Mülheim, will endlich wieder mehr Wertschätzung.
Wir sind traurig, dass wir wieder mal vor einer sehr großen Liste von Filialnamen stehen, die geschlossen werden. Und man hört nie auf die Belegschaft und erklärt sie auch oder zieht sie nie in diesen Prozessen mit ein. Und das ist immer traurig, dass man nicht auf seine wertvollen Berater hört, den Beschäftigten in den Filialen.
Es soll jetzt alles besser werden, verkündete der neue Investor und deutsche Manager Bernd Beetz nach der Versammlung. Mit aller Kraft wolle er jetzt Galeria in eine gute Zukunft bringen.
Wir werden das Unternehmen besser führen. Wir nehmen uns da ganz stark selbst in die Pflicht. Ich fange mit mir an. Ich muss einen besseren Job machen als meine Vorgänger. Das Management muss sich steigern. Wir müssen dem ganzen Unternehmen eine Schippe drauflegen und dann werden wir das Spiel auch gewinnen.
Vor allem mit mehr Beratung und Präsenz für den Kunden will Beetz punkten. Der Weg für die Zukunft der Galeria Warenhäuser ist durch die Zustimmung der Gläubiger nun frei. Ab August sollen dann der Manager Bernd Beetz und der US-amerikanische Investor Richard Baker den Chefsessel vom Insolvenzverwalter in der Galeria-Zentrale übernehmen.
Und dann bleibt vom Namen auch nur noch Galeria übrig, Karstadt und Kaufhof verschwinden. Die Zahl der Pflegebedürftigen sei 2023 explosionsartig in die Höhe gegangen. Mit dieser Aussage hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gestern die Nation geschockt. Die Reaktionen folgten auf dem Fuß. Forderungen nach höheren Beitragssätzen wurden laut. Tatsächlich ist die Situation in der gesetzlichen Pflegeversicherung ausgesprochen problematisch. Es gibt einen erheblichen Fachkräftemangel. Die Finanzausstattung der gesetzlichen Pflegekassen reicht nicht aus. Immer mehr Pflegebedürftige, die in Heimen leben, rutschen in die Sozialhilfe. Doch mit seiner drastischen Formulierung hat Lauterbach für Irritationen gesorgt. Ordnen wir das alles ein. Birgit Becker aus der Wirtschaftsredaktion beobachtet die sozialpolitischen Themen. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Was hat es mit diesem explosionsartigen Anstieg auf sich?
Also ganz verknappt, der findet so gar nicht statt. Da hat sich Karl Lauterbach zumindest missverständlich ausgedrückt. Sein eigenes Ministerium, auch die gesetzlichen Kassen, auch wir in diesem Programm haben das gestern schon ein bisschen relativiert. Karl Lauterbach hatte ja den Eindruck erweckt, dass die Zahl der neu hinzukommenden Pflegebedürftigen im vergangenen Jahr um mehr als das Siebenfache über den Erwartungen gelegen habe. 50.000 habe man erwartet, 361.000 seien es gewesen. Also das Siebenfache mehr, das wäre in der Tat explosionsartig. Tatsächlich sind aber etwa 35.000 mehr Pflegebedürftige dazugekommen, als man erwartet hat. 326.000 hat man erwartet, die genannten 361.000 sind es geworden. Also ein Anstieg über den Erwartungen, auch für den muss man Erklärungen finden, die hat man im Moment nicht. Ein gewisser Corona-Nachholeffekt könnte eine Rolle spielen, aber explosionsartig ist das nicht.
Also, jetzt haben wir das Wort Explosion ein bisschen abgeräumt, aber die Lage in der Pflegeversicherung, die ist trotzdem oder tatsächlich prekär. Die gesetzlichen Pflegekassen, die stellen schon mal einen Anstieg der Beitragssätze in Aussicht.
Ja, und da darf es auch kein Missverständnis geben. Also Lauterbachs Alarmmeldung von gestern, die ist sachlich so nicht haltbar. Aber natürlich kommen auf das Pflegesystem enorme Herausforderungen zu. Die Boomer-Generation wird alt und ein Teil davon natürlich gebrechlich. Und die Demografie führt auch dazu, dass zugleich immer mehr Pflegepersonal in Rente geht. Und wie Sie es eben sagten, die Situation in der Pflegeversicherung ist bereits hochproblematisch. Die Beitragssätze, erst im vergangenen Jahr sind die ja gestiegen, auf aktuell 4% für Kinderlose beziehungsweise 3,4% für Beitragszahlende mit Kind. Die Einnahmen der Pflegekassen werden aber im kommenden Jahr nicht mehr reichen. Mit einem Anstieg um 0,2 Prozentpunkte wird gerechnet. Darüber kann dann der Bundesgesundheitsminister übrigens im Alleingang per Rechtsverordnung entscheiden. Das wird dann wahrscheinlich recht geräuschlos im kommenden Jahr einfach so passieren.
Geld allein kann die Probleme aber nicht lösen, denn eins der größten Probleme ist ja der Personalmangel. Bis 2034 soll etwa 500.000 Pflegekräfte fehlen. Daran hat der Deutsche Pflegerat heute noch mal erinnert. Der Personalmangel, der führt aber jetzt schon dazu, dass bestehende Pflegekräfte in Altenheimen gar nicht genutzt werden können. Wie kommt das?
Das liegt daran, dass Pflegeplätze nur besetzt werden können, wenn die ausreichende Menge an Pflegekräften auch zur Verfügung steht. Und das ist eben nicht der Fall. Und dann gibt es ja in den Heimen auch noch dieses immense Kostenproblem. Obwohl 2022 die Zuschüsse zu den Heimkosten erhöht wurden, sind die Kosten so gestiegen, dass immer mehr Heimbewohner zu Sozialhilfefällen werden. Da müsste ganz grundlegend drangegangen werden. Da müsste drauf geguckt werden, dass auch die Länder ihre Finanzierungsverpflichtungen erfüllen. Das sind alles Dinge, die in einer umfassenden Reform der Pflegeversicherung geregelt werden müssten.
Das schreit ja quasi nach einer Reform, aber die wird es wohl in dieser Legislaturperiode nicht geben.
Ja, das hat Lauterbach in der Tat in diesem Interview gesagt. Zum Hintergrund, er ist gesetzlich verpflichtet, bis zum 31. Mai ein neues Finanzierungskonzept für die Pflege vorzulegen. Dafür hat er jetzt noch 3 Tage Zeit. Er sagt, das sei im ministeriellen Abstimmungsprozess. Die Ministerien seien sich aber nicht einig, also voraussichtlich keine Reform der Pflegeversicherung in dieser Legislaturperiode. Aber wenn ich das als kommentierende Bemerkung dazufügen darf, das ist natürlich vor allem dem Minister anzulasten, der das Ganze in der Hand hat, also Lauterbach selbst.
Sagt Birgit Becker aus unserer Wirtschaftsredaktion. Grüner Wasserstoff. Wasserstoff, der aus erneuerbarer Energie hergestellt wird. Noch fehlt er, aber der Bedarf und auch das Potenzial sind groß. Vor allem in der Stahlindustrie. Im Saarland hängen direkt und indirekt 30.000 Arbeitsplätze vom Stahl ab. Zukünftig natürlich auch vom grünen Stahl. Um die Transformation zu stemmen, werden im Saarland langfristig pro Jahr bis zu 350.000 Tonnen grüner Wasserstoff benötigt. Davon ist man aber noch weit entfernt, trotz Kooperationen mit dem Nachbarland Frankreich. Auf dem ersten saarländischen Wasserstoffkongress sucht man nach Lösungen. Von dort berichtet Anke Schäfer.
Im Festsaal des Saarbrücker Schlosses jeder Stuhl besetzt. Das Thema Wasserstoff hat im Saarland große Relevanz. Jürgen Barke, der saarländische Wirtschaftsminister, drückte das in seiner Begrüßung zum ersten saarländischen Wasserstoffkongress so aus.
Wir sind in einem Land in tiefer Transformation. Wir werden die Zukunft am Industriestandort Saarland, der einen deutlich höheren Industriebesatz hat als alle anderen Bundesländer, immer bezogen auf die Fläche, werden wir nur schaffen, wenn es uns gelingt, die nachhaltige Transformation unserer Wirtschaft gut auf den Weg zu bringen.
Nachhaltige Transformation, das heißt Klimaziele erreichen, weniger CO2 ausstoßen. Nochmal Jürgen Barke.
Eines der zentralen Projekte in Sachen grüner Transformation ist die Stahlindustrie, die Umstellung auf die Elektrostahlroute mit Wasserstoffdirektreduktion und damit wird die Stahlindustrie in diesem Land wahrscheinlich im Herzen Europas, definitiv im Südwesten Deutschlands, der größte Wasserstoffabnehmer werden. Der Wasserstoff muss nur zum Zeitpunkt der Umstellung Ende 27, 28 dann auch in den notwendigen Mengen für die Direktreduktionsanlage zur Verfügung stehen.
Das gelingt nur, wenn der Wasserstoff auch aus dem angrenzenden Frankreich kommt. Er soll auch in Lothringen produziert und dann in die sogenannte Mosaik-Pipeline eingespeist werden. Die ist als grenzüberschreitende Wasserstoffpipeline ein deutsch-französisches Vorzeigeprojekt. Etwa 100 Kilometer wird sie lang sein. 70 Kilometer davon existieren schon. Dazu greift man nämlich auf ungenutzte Erdgasleitungen zurück. Auch Luxemburg ist mit im Boot. Der große nationale Netzbetreiber GRT Gas in Frankreich und die viel kleinere regionale Creos arbeiten hier zusammen. Doch das ist nicht immer ganz einfach, sagt der Leiter der Netzwirtschaft bei der Creos, Norman Blass.
Auf dem Papier ist das total toll, der europäische Gedanke wird dort gelebt, aber jetzt in der Umsetzung wird es immer schwieriger. Da geht es vor allem um Fördermittelverwendung, in welchem Land nutzt das denn wem? Auch dieser Import und Export, das muss organisiert werden, ja. Und vor allem ist halt auch sehr spannend, weil Deutschland und Frankreich und auch die EU haben da eine andere Geschwindigkeit bezüglich der Fördermittel, bezüglich der Regularien und auch mit dem politischen Willen, das tatsächlich umzusetzen.
Aber die Verträge sind unterschrieben. 2027 wird die Mosaik-Pipeline in Betrieb gehen. Frage allerdings ist, wie sicher ist es, dass man in Frankreich wirklich grünen Strom und nicht etwa Atomstrom verwendet, um den Wasserstoff zu produzieren, der dann im Saarland in der Dillinger Hütte zur Stahlproduktion genutzt wird? Norman Blass.
Die Projekte in Frankreich haben sich der Produktion von grünem Wasserstoff verpflichtet. Das hat vor allem auch damit zu tun, dass auch die Dillinger Hütte nur solchen halt auch dann verwenden kann, ja, im nationalen Förderverfahren. Deswegen werden wir hier tatsächlich grünen Elektrolyse-Wasserstoff sehen, so wie wir sich das vorstellt.
Der grüne Wasserstoff ist für das Saarland existenziell. Es hängen hier insgesamt über 30.000 Arbeitsplätze von der Stahlindustrie ab und sie ist auch nur der Erstkunde. An das Wasserstoffnetz sollen zum Beispiel auch Logistikunternehmen mit ihren Lkw angeschlossen werden. Wasserstofftankstellen könnten im Saarland vielfach realisiert werden, wenn die Förderbescheide aus Berlin kämen. Seit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil im vergangenen Herbst wurde die Förderung hier zurückgefahren. Dabei darf es nicht bleiben. So der Tenor auf dem ersten saarländischen Wasserstoffkongress. Nach Angaben der saarländischen Wasserstoffagentur braucht das Saarland langfristig bis zu 350.000 Tonnen grünen, bezahlbaren Wasserstoff pro Jahr.
Beim Thema grüner Wasserstoff arbeiten das Saarland und die französischen Nachbarn also zusammen. Aber in vielen anderen Bereichen gehen Frankreich und Deutschland getrennte Wege. In der Wirtschaftspolitik auch beim Thema Schulden. Der eine, Frankreich, schöpft scheinbar aus dem Vollen. Der andere, Deutschland, hält das Geld vielleicht zu sehr zusammen. Volker Hirt über zwei sehr unterschiedliche Wirtschaftspartner.
Die deutsche Wirtschaftsleistung ist im letzten Jahr um 0,3% zurückgegangen, während sie in Frankreich um 0,9% gestiegen ist. Aus Anlass des Staatsbesuchs des französischen Präsidenten hat Clemens Fuest, der Präsident des IFO-Instituts, Vergleiche gezogen. In Update Wirtschaft, der täglichen Sendung von der Frankfurter Börse in Tagesschau 24, meinte er, dass die vergleichsweise erfolgreiche Wirtschaftspolitik in Frankreich auch einen hohen Preis habe. Denn die Verschuldungsquote liege in Frankreich bei 110% des Bruttoinlandsprodukts, was sich auch in wesentlich höheren Staatsanleihen im Vergleich zu Deutschland widerspiegele.
Deutschland hat eine schlechtere Wachstumsperformance gehabt, aber hat sich eben auch deutlich weniger verschuldet. Und von dieser Seite steht Frankreich eher schlecht da. Und hat auch Probleme für die Zukunft. Also wir sollten nicht alles nachmachen, was die Franzosen machen.
Nicht alles, einiges aber schon. Frankreich habe viel mehr in Bildung investiert, aber auch in Infrastruktur. Dabei stecke Deutschland jedoch in einem Dilemma.
Wir haben fast Vollbeschäftigung bzw. Arbeitskräftemangel. Wenn man jetzt mehr investieren will, dann reicht es nicht mehr, Schulden zu machen. Irgendjemand muss diese Investitionen auch umsetzen, muss die Straßen bauen, muss Mobilfunkanlagen errichten und so weiter.
Es könnte für beide Länder besser laufen, so Clemens Fuest. Aber bei Investitionen stehen nationale Interessen viel zu oft über den europäischen. Frankreich setze zu sehr auf französische, Deutschland zu sehr auf deutsche Unternehmen, wenn in den jeweiligen Ländern Aufträge vergeben werden.
Wir müssen da offener werden. Wir müssen zusammenarbeiten, denn in der Welt insgesamt sind beide Länder nicht groß genug, um allein zu bestehen.
Die Kapitalmärkte haben in den letzten Monaten ungeachtet der wirtschaftlichen Probleme eine Art Eigenleben entwickelt. Von Anfang November des letzten Jahres bis heute hat der DAX um über 25% zugelegt. Die leichte Rezession oder politische Krisen und Kriege konnten die Märkte nicht bremsen. Es gab eigentlich nur ein Thema, so David Wehner von Do Investment, die Zinsen.
Die Kapitalmärkte haben innerhalb von wenigen Wochen bis zu 6 oder 7 Zinsschritte in den USA eingepreist, ähnlich auch in der Eurozone. Jetzt sind wir im Juni und wir haben bisher noch keine Zinssenkung gesehen.
Diese Schritte werden aber bald kommen, so die Kapitalmarktstrategen. Sie erwarten eine entsprechende Entscheidung seitens der Europäischen Zentralbank schon in der nächsten Woche. Das werde für einen weiteren Impuls sorgen, den die derzeit stagnierenden Märkte auch brauchen. Weitere Impulse werden kommen, vor allem durch die Präsidentschaftswahl in den USA im November. Ein Präsident Trump werde mit seiner Politik der Zölle, die mutmaßlich nochmal erheblich steigen werden, einer Exportnation wie Deutschland erheblich schaden, so Sören Hettler von der DZ Bank.
Also wir gehen davon aus, dass das Wirtschaftswachstum im Euroraum und auch Deutschland als exportstarke Nation deutlich niedriger ausfällt. Ich sage mal ganz grob, eine Halbierung des Wirtschaftswachstums gegenüber einem Biden-Szenario, wenn er weiter Präsident würde. Das heißt, wir haben dann keine wirtschaftliche Erholung, wie wir sie aktuell eigentlich für den Verlauf des Jahres mal für nächstes Jahr unterstellen.
Was dann automatisch zur Folge haben wird, dass nicht nur Frankreich und Deutschland, sondern ganz Europa gezwungen sein wird, zusammenrücken zu müssen.
An den Finanzmärkten kommt es im Handel nicht auf Sekunden, sondern auf Millisekunden an. Die großen US-Banken investieren viel Geld in superschnelle Systeme. Bei der Wertpapierabwicklung, also wenn Wertpapiere oder Geld endgültig den Besitzer wechseln, lässt man sich dagegen viel Zeit. 2 Tage werden für das sogenannte Settlement eingeplant. Nun schalten die US-Märkte den Turbo ein, verkürzen auf 1 Tag. Wird Europa mal wieder abgehängt? Mischa Erhardt.
Die Verkürzung der Abwicklung von Wertpapiergeschäften in den USA, Kanada und Mexiko ist unter anderem die Spätfolge einer aufsehenerregenden Berg- und Talfahrt, der Aktie nämlich einer Ladenkette für Computerspiele im Jahr 2021.
Ein Anlass war die sogenannte Meme-Stock-Krise. Wir erinnern uns, dass die Aktie GameStop über soziale Netzwerke gepusht wurde und es so viele Interesse dann gab, dass die amerikanischen Banken und Brokerhäuser nicht nachkamen,
sagt Rudolf Siebel, Geschäftsführer des Deutschen Fondsverbandes BVI. Zum anderen folgt die verkürzte Abwicklungszeit für Wertpapiergeschäfte aber auch dem allgemeinen Trend der Beschleunigung durch Digitalisierung.
Und natürlich wird in Zeiten, wo der Kunde eigentlich in jedem Geschäft online erwartet, dass er jetzt kauft und dann sofort bezahlen kann, werden natürlich Märkte, die dann lange brauchen, immer als antiquierter angesehen. Von daher ist es sicher ein Zug der Zeit und vielleicht dann auch eine Verbesserung der Liquidität, wenn man einfach schneller handeln kann. Ja.
Und nicht zu vergessen, die verkürzte Abwicklung der Geschäfte mit Wertpapieren dürfte auch Kostenersparnisse mit sich bringen, unterstreicht Thomas Bosch, Geschäftsführer der Fondsgesellschaft Arcatis.
Die Beweggründe für die Verkürzung des Abwicklungszyklus auf einen Tag sind Reduzierung des Risikos und Kostenersparnisse. Da geht es um Reduzierung des Ausfallrisikos, also dass der Kontrahent, mit dem ich ein Wertpapiergeschäft mache, ausfällt und auch die Liquidität, die ich bereitstellen muss. Risikoreduzierung war der Hauptgrund für die Reduzierung auf einen Tag.
Nur führt das zu einer Ungleichzeitigkeit. Denn während in Nordamerika Werthandelspapiergeschäfte nun bereits einen Tag nach Abschluss abgewickelt werden müssen, gilt in Europa noch die Abwicklungsfrist T+2, also 2 Tage.
Es ist auf jeden Fall anspruchsvoller jetzt für uns. Wir müssen jonglieren mit den Zeiten. Wenn wir also in einem globalen Aktienfonds eine japanische Aktie verkaufen, können wir nicht gleich am selben Tag die amerikanische Aktie stattdessen kaufen, sondern in Japan haben wir T+2, dann müssen wir die verkaufen, warten einen Tag und können dann erst die US-Aktie kaufen. Da muss man also aufpassen, dass man mit der Liquidität im Fonds richtig jongliert.
Daher rechnen Beobachter in Einzelfällen mit möglichen kleineren Umstellungsproblemen. Im Großen und Ganzen aber seien Banken, Brokerhäuser und auch Wertpapierfonds auf die Neuregelung vorbereitet, unterstreicht Rudolf Siebel vom Fondsverband BVI.
Wir erwarten jetzt kein Umfallen einer Bank. Hier geht es ja wirklich nur um eine Zeitpufferfrage.
Allerdings wachsen nun für europäische Marktteilnehmer, die mit amerikanischen Wertpapieren handeln wollen, die Anforderungen.
Fondsgesellschaften haben entweder Nachtschichten eingeführt, um zur US-Zeit arbeiten zu können, oder in Automatisierung investiert, dass es eben über den Computer automatisch geht. Oder sie haben eben US-Banken beauftragt, das für sie zu erledigen, auch das führt zu erhöhten Kosten. Aber insgesamt erwarten wir jetzt bis auf Einzelfälle keine Schwierigkeiten.
So oder so. Durch die verkürzte Abwicklungsfrist in Nordamerika steigt auch der Druck, die Wertpapierabwicklung in Europa anzupassen. Diskussionen und Prüfungen laufen schon. Und die zuständige EU-Kommissarin sagte, die Anpassung an eine verkürzte Abwicklungszeit T+1 statt T+2 sei nur eine Frage des Wann, nicht des Ob.
Mischa Erhardt berichtete, die Amerikaner schalten ab heute bei der Wertpapierabwicklung, also den Turbo, ein. Sieht man das bei Ihnen, Stefan Wolf, auf dem Frankfurter Börsenparkett eher gelassen oder sorgenvoll?
Ja, das sieht man eher gelassen. Die meisten hier auf dem Parkett sagen, das wird sich in irgendeiner Form zurechtruckeln, auch wenn, wie wir ja gehört haben, in den Handelssälen viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entweder später ins Bett kommen oder früher aufstehen müssen.
Der internationale Währungsfonds hat Deutschland ja bisher als Schlusslicht unter den Industrieländern gesehen. Doch neueste Prognosen, die machen jetzt doch ein wenig Hoffnung. Wie sehen die aus?
Ja, allerdings erst im Jahr 2025. Da rechnet man mit einem Wirtschaftswachstum um 1,5%. Das hat der internationale Währungsfonds heute in Berlin mitgeteilt. Vergangenen Jahr war ja die Wirtschaft geschrumpft. Und für dieses Jahr sieht man ein minimales Minus eventuell auch noch. Das heißt, Deutschland bleibt erst einmal Schlusslicht. Aber anziehende Löhne und auch mehr verfügbares Einkommen sollen den Konsum anschubsen. Und das soll für Wachstum sorgen.
Und es gibt auch noch einen weiteren Anlass zur Hoffnung, und zwar beim Export, der ja sehr wichtig ist für die deutsche Wirtschaft.
Ja, und da hat sich die Stimmung erneut weiter aufgehellt. Das hat das IFO-Institut gemessen. Bei den Exporteuren wächst also die Zuversicht. Allerdings ist die Wirtschaft da gespalten. Das IFO-Institut hat aufgezählt, dass Getränkehersteller, Möbelindustrie, Glas- und Keramikhersteller mit einem Zuwachs bei den Exporten rechnen. Ein Dämpfer gibt es dann zum Beispiel in der Datenverarbeitung und bei den Automobilen.
Ja, zeigen diese Prognosen und Zahlen, die ja zumindest etwas Hoffnung machen, auch am Aktienmarkt Wirkung.
Ja, gestern war ja Memorial Day in den USA. Impulse fielen also aus. Heute gibt's Verluste an der Wall Street und dem schließt man sich an. Der DAX verliert 0,5% oder 92 Punkte auf 18.682.
Wir bleiben ein bisschen bei der Konkurrenz zwischen Deutschland und den USA, und zwar mit Blick auf Adidas und Nike. Die Europameisterschaft steht bevor und zumindest einen kleinen Punktsieg hat Adidas errungen.
Zumindest bei einer Hose, denn da hat man angemahnt, dass die Streifen, die Nike-Hose trägt, zu sehr an Adidas erinnere, und das Gericht hat da jetzt Recht gegeben. Bei 4 weiteren Hosen allerdings ist die Klage gescheitert. Nicht jeder Streifen ist ein Markenzeichen, hieß es bei Gericht. Adidas Aktien deshalb leicht im Minus.
Dicke Taschen hat auf jeden Fall die Deutsche Telekom. Die legt nämlich Milliarden auf den Tisch, kauft über ihre Tochter T-Mobile US bei der Konkurrenz zu. Um wen handelt es sich da?
Es geht um US Cellular und man möchte damit die Reichweite erhöhen. Man greift tief in die Tasche, investiert 4,4 Milliarden US-Dollar. T-Mobile US war ja eine Zeit lang das absolute Sorgenkind gewesen der Telekom. Inzwischen der absolute Gewinnbringer. Trotzdem nimmt man das hier zur Kenntnis. Mehr nicht.
Dann gucken wir noch auf Euro, Anleihen und Gold.
Der Euro hat sich um einen halben US-Cent verteuert auf einen Dollar 0,0882. Die Umlaufrendite ist um 4 Basispunkte gesunken auf 2,62%. Und Gold ist 14,80 Dollar teurer, kostet aktuell 2.357,50 Dollar.
Danke an Stefan Wolf und danke auch für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Dorothee Holz und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.